Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Punkte Sie sich mit Ihrem Nachbarn, mit Ihrer Nachbarin gemeinsam überlegt haben. Ich habe hier ein kleines Dokument geöffnet und wir werden diese Punkte, die Sie mir jetzt zurückmelden, hier gleich dokumentieren und dann gleich auf die Seite DigiSeminar stellen. Bitte, was haben Sie für Punkte sich überlegt? Ja.
Also objektivste haben wir das wirklich genannt. Das haben wir später nochmal die objektivste Wahrheit ist die Wahrheit, welche unabhängig von verschiedenen Messverfahren gleich bleibt. Also egal wie ich diesen Gegenstand betrachte, der bleibt gleich. Und deswegen würde ich sagen, es ist die objektivste Wahrheit. Wir wollten sie nur vor, ursprünglich absolute Wahrheit nennen, aber die absolute Wahrheit haben wir dann ausgelassen, wir haben es objektivste genannt, weil zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Mittelalter gelebt hätten, hätten wir gesagt, die Erde ist eine Scheibe, weil ich sehe nur einen flachen Grund. Ich habe keine Möglichkeit, es anders, aber absolut wäre unumstößlich. Objektiv ist, es ist bereit, umgestoßen zu werden, es ist nur bis dahin die Wahrscheinlichste.
Okay.
Die subjektive Wahrheit, das ist eine basierend auf den Sinneswahrnehmungen und den Erfahrungen von mir. Also ich habe da jetzt als Beispiel, in diesem Fall wäre es gewesen, meine These, ich sehe Sie und denke mir, oh mein Gott, Sie sind Arschloch, Sie haben mir einen bösen Blick zugeworfen, meine Erfahrungen nach, Sie sind Leute, die mir einen bösen Blick zuwerfen, ein Arschloch.
Richtig.
Währenddessen wäre meine These in diesem Fall, als Sie gesehen haben, als Sie selbst gesehen haben, dachte ich, Sie sind ein sympathischer Kerl, weil Sie so leicht werden wie Sie, sind ein sympathischer Kerl. Wir hätten also seine Wahrheit und meine Wahrheit sind unterschiedlich. Und da kommt es zu einem weiteren Punkt, den wir hatten, das ist der Wahrheitsgrad. Das ist ja nämlich, warum das Objektivste genannt war. Das ist der Beständigkeitsfaktor der Wahrheit bei Gegenüberstellung einer, einer gegensätzlichen Wahrheit. Also wie standfest ist meine Wahrheit?
Okay. Was soll ich dann, wie soll ich dann noch einen eigenen Punkt machen zu dem letzten, was Sie gesagt haben? Können Sie das lesen? Ich habe jetzt Wahrheitsgrad. Also könnte man auch in Frage, also würden Sie sagen, es gibt Wahrheitsgrade, also würden Sie sagen, es gibt sie wirklich objektiv oder würden Sie das problematisieren wollen?
Das ist schwer zu sagen. Also so ausführlich halt den Wahrheitsgrad, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, dass es ziemlich komisch ist.
Also ein Fragezeichen ist okay, ja?
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Punkte. Vielen Dank. Gerade jetzt einfach mal, gibt es was dazu, ergänzend, korrigierend? Ja, bitte. Also ich reformuliere mir gerade mal, weil es vielleicht nicht jeder weiß mit dieser Katze. Können Sie das noch mal ein bisschen kurz erklären? Weiß jeder von Ihnen, wer Schrödingers Katze war? Eben nicht jeder. Können Sie es ganz kurz erklären? Was hat es mit der auf sich, weil es nicht jeder hier weiß?
Gleichzeitig für die genauen schaffen. Das ist nicht nur auf der Beobachterposition so, sondern es ist tatsächlich so, dass, dass das eben nicht so ist. Und wenn man dann, wenn ich dieses Doppelspaltexperiment, wenn man so einen Spalt hat, durch den einen Teil, also einen Doppelspalt, einen Teilspalt, den ein Teil der hinzugeht, und es ist dann so, dass ich bis zur Beobachtung, also zeitlich davor, dann steht nicht fest, ob dieses Teilchen durch den einen oder den anderen Spalt gegangen ist, sondern erst nach der Beobachtung kann man das sagen. Aber das heißt, vorher ist auch weder das eine noch das andere passiert. Das heißt, diese Transitivität, logische diese Distributivität, logische Aussagen, also so A, also wenn ich zum Beispiel A und B oder A und C nehme und so weiter, und das ist zusammenfassend,
genau. Genau, es gibt, also vielen Dank, es gibt einfach so auch Unbestimmtheiten, ne? Also Unbestimmbarkeiten, die dieses entweder oder, entweder wahr oder falsch einfach so sprengen. Also zweiwertige, gibt zweiwertige Logiken, Sie kennen, haben Sie schon Logik gemacht, der eine oder die andere von Ihnen müssen es wahrscheinlich noch machen. Da gibt es dann so Wahrheitswertetafeln, wo man W oder F, W ist wahr, F ist falsch. Und es gibt auch dreiwertige Logiken. Gibt es auch hier in München, ein gewisser Herr Blau hat mehrwertige Logiken entwickelt. Also das ist ein guter Punkt. Wir haben es hier also mit der Logik zu tun. Sie haben praktisch auf die Logik der Wahrheit jetzt gerade angesprochen. Jetzt gäbe es hier noch eine Meldung.
Ich wollte jetzt allerdings anbieten, noch einmal kurz das Schrödingers Kätzchen, also wirklich, was ist mit dem Versuch, den Vergleich des Kätzchens kurz runterzubrechen.
Bitte. Ja, ja, ich glaube schon, ja, bitte, bitte.
Also,
ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Also vielen Dank. Sie haben beide wirklich wichtigen Beitrag gebracht. Also es gibt offensichtlich Phänomene, die sich ein bisschen sperren. Und dann kann man sich fragen, ist es jetzt nur vom Betrachter abhängig oder ist es wirklich so? Ist es eine ontologische Frage oder eine epistemische? Also ich glaube, wir gehen einfach weiter zum nächsten Punkt, weil es ist eine sehr spezielle Sache. Vielen Dank, Sie haben wirklich wichtige Punkte beigetragen. Wir wollen uns jetzt nur nicht so sehr an der Physik festhalten, sondern auch noch andere Beiträge zu Wort kommen lassen. Also das ist ein wichtiges Problem, auf das Sie hingewiesen haben. Also ist diese Wahrheitssache zweiwertig, wahr und falsch, also ausschließlich? Oder gibt es vielleicht noch unbestimmte Phänomene? Muss alles, was, worüber wir reden können, entweder wahr oder falsch sein? Oder gibt es, wie gesagt, unbestimmte Zustände? Die Physik, wie Sie beide richtig gesagt haben, legt uns nahe, dass es noch so einen dritten Fall gibt, also Tertium datur. Es gibt noch einen dritten Fall, nicht nur wahr oder falsch. Ein wichtiger Punkt. Es war hier noch, glaube ich, eine Meldung bei Ihnen.
Ja. Ich kann auch nicht mehr anfangen.
Genau.
Der Herr, die haben uns noch über Gedanken gemacht, ob Wahrheit oder was ist, dass wir uns je nachdem dann auch was sie gibt oder nicht, ob sie auch oder auch da etwas dran verschwindet, das Werk zukommt, in seinem Bezug zu den Dingen, die existieren. Also praktisch die Frage, ist Wahrheit das, was ich vorfinde, als Gegenstand, oder ist Wahrheit mehr eine Relation zu einem Gegenstand, den ich vorfinde?
Ah ja, genau, also ich schreibe.
Wenn man den Willen denken könnte.
Ja. So, ist es so okay, wie ich das so notiert habe? Ja? Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Also, ich habe es schon gesagt, Kant, Immanuel Kant, der sagt, Wahrheit ist etwas, was irgendwie mit unserer Subjektivität zu tun hat, mit unserer erkennenden Subjektivität. Er nennt das dann transzendental und meint nicht subjektiv im Sinne von relativistisch, sondern für ihn ist Subjektivität gerade die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis oder auch von Wahrheit. Also spielt Subjektivität eine Rolle? Oder ist Wahrheit etwas, was unabhängig von solchen Relationen des Erkennens vorliegt und erkannt werden kann? Ja?
Also man könnte auch, es gibt diesen Terminus, man sagt, etwas ist zwar objektiv, aber dennoch subjektsbezogen. Also das heißt, Kant sagt zum Beispiel, würde ich sagen, eine gewisse Erkenntnis ist wahr, aber es ist nicht wahr, ohne dass ich als Subjekt so was mit dem Menschen denke. Also es ist nicht unabhängig vom Menschen.
Genau, Kant würde vielleicht nicht sagen Mensch, sondern das transzentale Subjekt, aber Sie haben einen wichtigen Punkt auf jeden Fall getroffen, die Frage nach Subjektivität, Objektivität, Relation zum Objekt, ist Wahrheit ein Objekt, was einfach so vorliegt, was wir so auffinden können, oder, das führt mich gerade zum Punkt, ja?
Es gibt nur noch einen relativ einfachen Wahrheitsbegriff, nämlich Wahrheit ist, wenn ein Urteil Tatsachen richtig wiedergibt.
Also wichtiger Punkt hier noch, ich muss es wieder ein bisschen kleiner machen, ich denke, Sie können es noch lesen, Wahrheit und Urteil, ne? Wahres Urteil, Wahrheit als Urteil.
Oder als Fakt, wenn ich das so einwerfen darf, wenn ich das einfach
ja.
Passiert,
ja. Hoppla, jetzt ist hier, wir machen das mit dem Editor, das ist besser. Ja, also genau, ganz kurze Zwischenfrage, ist es Ihnen hier zu warm? Sollen wir das Fenster etwas aufmachen? Dann dürfen Sie es gerne wieder aufmachen. Wir haben dann eben nur das Problem, dass man sich vielleicht nicht so gut versteht, aber wenn Sie dann etwas ruhiger sind, dann müsste man sich auch verstehen können. Ja? Also machen wir mal die Fenster ein bisschen auf. Genau, jetzt war hier noch eine Meldung, ja? Genau. Das nennt man dann die Falsifizierbarkeit von Hypothesen. Ja. Ah ja. Kann ich auch noch schreiben, psychologische Wahrheit, sowas, psychologische, Psychologie der Wahrheit, sagen wir das jetzt auch schon, Psychologie der Wahrheit. Ich schreibe das mit Fragezeichen, weil man natürlich, wichtiger Punkt, weil man natürlich sagen kann, ja, ist Wahrheit nicht aus dem Begriff heraus schon immer objektiv und transindividuell, aber die Frage ist die, gibt es nicht auch Formen von Wahrheit, wo wir sagen würden, das hat was mit Wahrheit zu tun, die wirklich nur an das Individuum gebunden sind. So reden wir jedenfalls von Wahrheit. Ja. Genau, man könnte dann eben sagen, ja, aber wenn das nur eine individuelle Wahrheit ist, dann ist es gar keine Wahrheit eigentlich, sondern nur so eine Meinung, so eine Ansicht. Aber Sie haben völlig recht, es gibt diesen Begriff der individuellen Wahrheit oder auch zum Beispiel Erweckungserlebnisse. Ne? Das ist auch so ein Punkt, glaube ich, dass jemand sagt, ich habe die Wahrheit, ich habe sie irgendwie gesehen, sie ist mir gekommen. Ne? Ja, genau, so in solchen religiösen Phänomenen. Und das ist auch gar nicht mal unbedingt so weit weg von einigen Theoretikern, die wir behandeln werden. Bei Descartes zum Beispiel hat dieses Evidenzkriterium und das hat auch so eine ganz starke Verbindung mit der Subjektivität, mit der Individualität. Ne? Man muss sich dann eben fragen, reicht das aus für Wahrheit in diesem strengen Sinne, dass sie nur vielleicht einem Individuum zugänglich ist und anderen nicht? Das wäre vielleicht noch eine Frage, die ich anschließen könnte. Ist sie überall, ist sie jedem zugänglich? Ist Wahrheit jedem zugänglich? Genau, das müsste man sich fragen. Genau, also wichtiger Punkt, Zugang, Individualität. Jetzt war schon seit längerer Zeit da hinten eine Meldung. Also es ist top. Also Empirismus habe ich schon gehört, es geht ganz stark in die Wissenschaften, also wir haben jetzt verschiedene Phänomene gehört, wir haben Logik gehört, wir haben vielleicht sowas wie religiöse Erfahrungen, aber auch Individualität jetzt betrachtet, wir haben hier die Naturwissenschaften gehört, da ist noch ein Beitrag, ja? Oder erst da war noch einer, ja. Ja, also vielen Dank, das ist auch diese Frage, gibt es so einen starken Wahrheitsbegriff, gibt es einen eher schwächeren Wahrheitsbegriff? Wir haben vorhin gehört, die absolute oder die objektivste Wahrheit, wie das die Kommilitonen genannt haben, lässt Wahrheit überhaupt gerade zu oder ist Wahrheit nicht, wenn wir von der Wahrheit sprechen, aus dem Begriff heraus schon so, dass sie überhaupt keine Relativität zulässt, sondern Absolutheit in sich enthält? Jetzt war hier eine Meldung noch, ja?
Ich meine, es hat
Gesetze entdeckt, die jetzt ganz kurz zusammenfassen, auch darlegen, dass es auch wahre Aussagen gibt, die innerhalb eines formalen Systems nicht diffusierbar sind, also die nicht beweisbar sind. Das heißt, diese Überprüfbarkeit und die Erkenntnis, dass eine entsprechende Aussage wahr ist, kann auch gar nicht möglich sein. Das heißt, es gibt Aussagen, die wohl irgendwie wahr sind, also de facto im platonischen Sinne jetzt einfach unabhängig von Zeit und Raum feststehen und trotzdem nicht erkennbar sind für das Objekt sozusagen.
Hättest du zufällige Beispiele für? Ja, das ist so, weil das wäre super gerne.
Ja, das ist das Problem. Also es gibt, das ist zum Beispiel der Aussage, die langqualifizierbar sind, wenn man einfach ein Gegenbeispiel
findet. Ja.
Genau. Und da gibt es verschiedene, wo wir sagen, das ist wahr, aber das ist nicht ein Bein, also ich meine, mathematisch können wir im Lage dann etwas erkennen, wenn wir dafür einen Beweis gefunden haben. Und, aber es gibt natürlich Vermutungen, die sehr nahe liegen, dass die entsprechende Tatbestand der Vermutung wahr ist, weil, es, weil man bis jetzt halt keine Qualifizierung gefunden hat.
Das ist immer berühmt, oder?
Das
hängt einfach von der Schmerz.
Was wir übrigens hatten, dass sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig ist von der, oder sehr, sehr sprachabhängig ist. Dass man durch eine präzise Ausdrucksweise viele Unschärfen letztendlich beseitigt. Wir hatten zum Beispiel das mit dem persönlichen Wahrheit. Also wenn ich jetzt sage, Blau ist die schönste Farbe sozusagen, dann ist es eine sehr, sehr unscharfe Formulierung. Und das ist natürlich vollkommen nicht undefinierter Unsinn. Das ist vollkommen unsinnig, wenn ich damit irgendwas Absolutes jetzt hier ausdrücken will. Wenn ich jetzt aber sage, für mich erscheint mir die Farbe Blau am schönsten, am fälligsten und von mir aus dann auch in einer Situation, wenn ich das sehr, sehr präzise ausdrücke, dann ist der Wahrheitswert dieser Aussage wesentlich leichter zugänglich, sozusagen, weniger versteckt.
Ja, also vielen Dank. Da hinten ist noch eine Meldung, ja. Vielen Dank. Also ich nehme hier noch auf Grenzen der Erkennbarkeit. Wäre das okay, Grenzen der Erkennbarkeit?
Ja.
Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu ordnen. Ich werde das im Anschluss an das Seminar noch ein bisschen schöner aufbereiten und dann als einen Beitrag auf Philocast stellen. Jetzt ist hier noch eine Frage.
Ja, ich hätte noch gefragt, wie wichtig die Abwesenheit der Wahrheit ist. Also eigentlich nicht die Wahrheit gesagt, aber ne, wie viel moralische Tendenzen damit einspielen
und
was man quasi Wahrheit sagt oder halt auch nicht.
Ja, vielen Dank. Also Sie bringen jetzt eine moralische, moralphilosophische Dimension rein. Ne? Also Wahrheitsfindung ist ja nicht nur wichtig jetzt in den Naturwissenschaften. Wir haben jetzt sehr viel logisch gesprochen, naturwissenschaftlich, empirisch, sondern auch vor Gericht. Ja, sagt da jemand die Wahrheit oder lügt jemand? Also Wahrheit und Lüge, das ist nämlich eine ganz andere Opposition, also Wahrheit versus Falschheit versus Wahrheit versus Lüge. Das ist nicht dieselbe Ebene, scheint mir, oder? Jetzt hatten Sie sich aber erst noch gemeldet und dann Sie.
Ja.
Wobei, also vielen Dank, wobei Kant jetzt nicht diese These sagen würde, diese These vertreten würde, dass Wahrheit relativ ist. Also Kant möchte gerade eine totale objektive Theorie von Wahrheit entwickeln, möchte das aber interessanterweise oder paradoxerweise gerade durch Subjektivität erlangen. Das ist also das Spannende. Kant möchte Wahrheit und Erkennbarkeit über das Subjekt zusammenbringen. Und wie er das macht, das müssen wir noch sehen. Aber häufig sagt man, ja gut, Wahrheit und Subjektivität vertragen sich nicht. Wahrheit muss objektiv sein, das liegt im Begriff, die absolute Wahrheit. Das stört ein Subjekt nur. Kant sagt, nein, es gibt eine Form von Subjektivität, die er transzendental nennt, die Wahrheit erst ermöglicht. Und ohne diese Form von Subjektivität ist Wahrheit überhaupt nicht möglich, sagt er. Jetzt war aber hier eine Meldung, ja?
Was ich vielleicht auch noch interessant fände, wäre zum Beispiel über den Nutzen der Wahrheit.
Aha, ja, gut. Ah, guter Punkt, ja. Pragmatismus, können wir das auch sagen? Es gibt nämlich auch pragmatische Wahrheitstheorien. Ne?
Also vielleicht auch bei Menschen, der eine gewisse Wahrheit braucht, um psychische Gesundheit zu
haben. Das würde auch Nietzsche sagen. Also was Sie jetzt an Punkten genannt haben, das ist auf Nietzsches Seite teilweise, dass er sagt, wie ich vorhin schon sagte, so Wahrheit und Interesse, Wahrheit und Psychologie, ne? Die Anthropologie, man könnte fast sagen, eine Anthropologie, eine Menschenlehre von der Wahrheit. Wir brauchen irgendetwas, an was wir uns hängen, was uns Orientierung gibt aus psychologischen Gründen. Jetzt hatten erst Sie sich gemeldet und dann Sie, weil ich muss auch die dran nehmen, die noch nicht sich gemeldet hatten. Ja, bitte. Ja, also Sie haben einen neuen wichtigen Begriff ins Spiel gebracht, den Begriff der Realität. Wir wollen versuchen, im Laufe des Seminars so eine Landkarte von Begriffen zu entwickeln, dass Sie sehen, wie diese Begriffe miteinander zusammenhängen. Also Wahrheit, Realität, Erkenntnis, Subjekt, Objektivität, Absolutheit und so weiter. die meisten der Begriffe, die wir jetzt gerade gesammelt haben, die sollen, so ist es jedenfalls mein Ziel, Sie können da gerne mithelfen, wenn Sie wollen, kann ich nicht, natürlich nicht verpflichtend machen, aber Sie können das machen, die wollen wir im Laufe des Semesters in ein Verhältnis bringen. Das heißt, wenn Sie sich für etwas Spezielles interessieren, dürfen Sie gern freiwillig oder als Vorarbeit zu Ihrer Hausarbeit, wir kommen noch drauf, was erforderlich ist, dürfen Sie gerne auch einen kleinen Wiki-Artikel schreiben oder einen Kommentar hinterlassen unter meinen Artikeln. Freue ich mich, kann ich Ihnen natürlich nicht verpflichtend aufgeben, aber das ganze Seminar würde davon profitieren, wenn Sie sich selbst in diese digitale Struktur einbringen. Sei es, dass Sie Begriffe in ein Verhältnis setzen, sei es, dass Sie irgendwelche Seminarzusammenfassungen von mir kritisieren oder ergänzen. Ja? Genau. Also Realität ist eine wichtige Sache, Wahrheit und Realität auch Tatsache. Mir fiel noch ein zu dieser Sache hier, Beeinflussbarkeit hier. Da ist René Descartes, den wir ja hier auch nehmen. Descartes ist da ein ganz wichtiger Bezugspunkt, weil Sie kennen sicherlich oder haben schon mal gehört, diesen Täuscherdämon, den er in seinen Meditationen sich überlegt. Ne? Und dieser Täuscherdämon ist nach Descartes so gut, dass der uns sogar darin täuschen kann, dass wir uns darin in mathematischen Angelegenheiten täuschen kann. Also 2 und 2 ist 4. Das ist richtig, und Descartes würde sagen, ein Täuscherdämon vermag uns darin zu täuschen. Ein Täuscherdämon würde erreichen können, dass wir glauben, in diesem Sinne dieses Einleuchtens, dass 2 und 2 5 ist. Ja? Also sowas wäre nach Descartes möglich, dass wir in mathematischen Dingen getäuscht werden könnten. Ja? Descartes sagt, wir können nur in einer Sache nicht getäuscht werden, dass wir gerade existieren, dass wir gerade denken. Das kann ein Täuscherdämon nicht beeinflussen, aber mathematische Wahrheiten könnten uns eingespielt werden durch so einen Täuscherdämon. Also deswegen ist diese Beeinflussbarkeit ein wichtiger Punkt. Gibt es, ich schreibe vielleicht nochmal hier hin, Irrtumsimmunität? Ne? Gibt es sowas? Ne? Ja, richtig. Ich meine, solche falschen Nachrichten, die suggerieren Plausibilität. Ne? Da wird konstruiert. Ein wichtiger Punkt wäre auch noch, den Sie jetzt noch gar nicht so gebracht haben, Konstruktivismus. Es hing so ein bisschen in der Luft, aber also Konstruktivismus. Ne? Also ist Wahrheit nur konstruiert? Schaffen wir uns unsere Wahrheit? Ne? Jetzt hatten aber erst Sie sich gemeldet und dann Sie. Ja. Bitte, Sie.
Ja.
Hm? Man könnte sagen, vielleicht sagen, auch so eine evolutionäre Determiniertheit. Wir sind einfach von der Natur so geschaffen, dass wir gewisse Dinge annehmen müssen. Meinen Sie das so im Sinne einer evolutionären Theorie?
Ja, genau.
Also, dass wir determiniert sind, prädeterminiert sind in unserem Denken, in unseren Begriffen, dass unsere Begriffe, auch der Begriff von der Wahrheit, ein Produkt der Evolutionstheorie ist. Ne? Einfach um zu überleben, dass wir uns täuschen müssen aus evolutionären Gründen. Evolution. Jetzt hatten Sie sich noch gemeldet, ja?
Und auch das mit der Hypnose, wenn man da unterscheidet in die
das, was tatsächlich real existiert, also in Kant nennt man ja das Ding an sich, also zum Beispiel eine hypnotisierte Theorie, die ich jetzt nicht wahrnehmen würde, und wenn es da existiert, dann mag es, wenn man jetzt irgendwie eine absolut existierende Realität kontrolliert, dann mag es sich da tatsächlich geben, aber in meiner Wahrnehmung existiert kein Pendant dazu. Und entsprechend suggeriert mir auch nicht irgendeine Beziehung zu etwas, was in der Realität existiert. Und wenn ich diese Aussage sozusagen, du existierst für mich nicht, also ich existiere, insofern, dass ich sage, dass mir in meiner Wahrnehmung und so weiter, dass ich da sozusagen nicht sehe, dann ist diese Aussage wahr. Und wegen der Aussage, du existierst nicht, für mich selbst nicht überprüfbar
wäre. Ist dann auch eine andere Realität sozusagen. Das ist nur wieder ein Bezug zu sehen. Ja, dann liegt es auf deiner eigenen Realität. Mhm.
Ja, also. Ja, vielen Dank, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt hier mal geschrieben, Physiologie der Wahrheit mit Fragezeichen. Physiologie, das hängt mit unserer Wahrnehmung zusammen, mit unserer körperlichen Beschaffenheit, mit diesen Punkten, die Sie gebracht haben. Frage, Nietzsche würde sicherlich, Nietzsche, dieser Denker, den wir als Vorletzten behandeln werden, würde sicherlich von so einer Art von Physiologie der Wahrheit sprechen. Er würde sogar sagen, Wahrheit wird nicht durch unseren Verstand erkannt, sondern durch unseren Leib wird die Wahrheit irgendwie relevant. Also unser Leib ist irgendwie das Subjekt der Wahrheit oder das Zugangsmedium und nicht unser Verstand. Also Nietzsche wendet sich gegen diese ganzen traditionellen intellektualistischen Zugänge. Jetzt war, glaube ich, ich will noch niemanden dran nehmen, der sich noch nie gemeldet hatte. Ich möchte jeden zu Wort kommen lassen, deswegen Sie, ja.
Weil es Subjekte gibt, die den Begriffen Wahrheit und Falschheit der Realität begegnen. Mhm. Ist es eher so eine Art Erkenntnismechanismus des Menschen oder ist es tatsächlich was Reales?
Genau, kann man sich ja mal überlegen. Vielen Dank. Also man könnte sich überlegen, gäbe es Wahrheit, hätte der Begriff der Wahrheit noch Sinn, Bedeutung, wenn es keine Subjekte gäbe? Prinzipiell keine Subjekte. Ne? Also jetzt nicht nur keine Menschen, sondern prinzipiell keine Subjektivität. Ist Wahrheit ohne Subjektivität denkbar, konsistent denkbar? Das ist die Frage. Ne?
Jetzt muss ich sofort sagen, Subjektivität, der Begriff ist an sich klar, aber da könnte man ja allein schon bestimmen.
Also von Wesen, die sich auf sich selbst beziehen können. Ne? Von möglichen Wesen, die sich auf sich selbst beziehen können. Oder auch Bezüge zu etwas anderem herstellen können. Also relationale Wesen könnte man sagen. Wie ist der Begriff Wahrheit davon abhängig? Oder kann es Wahrheit geben ohne mögliche Wesen, die Wahrheitsbezüge herstellen können? Das ist eine ganz spannende Frage. Und da gibt es, da sind wir jetzt mitten im Idealismus drin, also Hegel und so weiter. Hegel würde natürlich sagen, nein, gibt es nicht. Ne? Bei Platon könnte man denken, ja, die Idee des Guten, die höchste Idee, wir kommen drauf, die so über allem schwirrt, die scheint irgendwie so absolut zu sein, dass sie gar keiner Bindungen bedarf. Alles, was dann ins Relationale geht, ist schwächer, ist verdunkelt das Ganze. Da gibt es ganz verschiedene Auffassungen. Jetzt hatten Sie sich hinten gemeldet und Sie vorne. Erst Sie. Sie würden sagen, man braucht so ein Medium, so einen Bezugspunkt immer, um von Wahrheit sprechen zu können.
Jetzt, ja, nicht, aber
wenn es eine Bedeutung haben soll. Okay, gut, ein weiterer Punkt ist auch noch Wahrheit und Bedeutung, merke ich gerade. Und Bedeutung, das ist natürlich jetzt ein Bereich der Semantik, also praktisch Sprache. Wir haben jetzt viel von der Logik gesprochen, aber wir müssen natürlich auch die Sprache berücksichtigen. Auch sprachliche Erzeugnisse haben mit Wahrheit zu tun. Jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt von Ihnen, dann müssen wir weitermachen.
Ja. Also ein paar Mal kam, glaube ich, die Sache, dass Logik wahr ist, das hast du auch gerade gesagt. Mein irgendwann gelesen zu haben, dass unser Logiksystem eigentlich auch Aristoteles aufbaut. Und zum Beispiel in kleinerstlicher Logik, oder es gab da Theorien, die gesagt haben, es kann A kann gleichzeitig B und C sein, während bei uns heißt, A kann halt nur A sein. A und B sein. Nee. Ich bin nicht so.
Ja, ja. Also diese Relativität meinst, der Logik. Frage.
Und genau das gleiche, was du hinten sagst, mit der Falsifizierbarkeit. Das finde ich ist eine sehr wissenschaftszentrierte Annahme, dass du sagen kannst, irgendwas ist definitiv falsifizierbar. Das ist in dem Moment gerade, in dem du bist, falsifizierbar, in dem Bezugssystem, in dem du dich bewegst, aber es natürlich mit anderen Bezugssystemen komplett anders ausschauen.
Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein kleines Rätsel aufgeben und dann müssen wir zum nächsten Punkt gehen. Ich schreibe jetzt hier mal einen Satz hin. Es gibt keine Wahrheit. So, ist der Satz wahr oder falsch? Was ist mit diesem Satz los? Hier, der hier. Was sagen Sie? Genau. Genau. Also Wahrheit ist ein ganz schwieriger Begriff, weil er anders ist als normale Prädikate, wie zum Beispiel grün und schön oder so. Ne? Wenn ich sage, etwas ist wahr, dann sage ich das nicht so aus, wie ich sage, etwas ist grün und etwas ist auch noch gelb und so weiter. Der Begriff der Wahrheit ist irgendwie ganz seltsam im Verhältnis zu normalen Prädikaten. Ja? Da wollen wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Also vielen Dank nochmal für diese ganzen Punkte. Ich werde jetzt, muss jetzt leider hier abbrechen und weitergehen zum nächsten Punkt. Sie können mir gerne auf diese, ich werde die ganzen Begriffe da hinschreiben auf meinen Blog. Sie finden das jetzt alles bei Philocast und der App und ich schicke Ihnen das rum und dann können Sie gerne noch weitere Gedanken noch nachtragen. Also ich muss jetzt einfach aus Zeitgründen weitergehen. Also Sie können gerne immer weiter das Seminar, also das ist wie gesagt nicht Hegel, das möchte ich nochmal betonen, das ist nicht Hegel. Ja. Auch wenn er Elvis Presley ziemlich dem späteren Elvis, nicht dem frühen, dem späten, ziemlich ähnlich sieht. Und das hat er auch nicht geschrieben, Suspicious Minds, das könnte aus seiner Feder stammen, aber es ist es nicht. Also das ist der richtige Hegel, nur damit Sie ihn nicht verwechseln. Und das ist der Heidegger. So. Jetzt habe ich das hier notiert und auch die anderen Sachen. So, jetzt möchte ich noch auf zwei Theorien der Wahrheit eingehen, die man jetzt so gemeinhin oder drei gemeinhin in der Philosophie benennt. Sie können sich dann auch noch überlegen, wir können uns überlegen, inwiefern das mit dem, was wir jetzt alles gesammelt haben, zusammenhängt. Es gibt die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit. Hat jemand von Ihnen eine Idee, was damit gemeint sein könnte mit der Korrespondenztheorie der Wahrheit? Ja. Genau, also richtig, also Adäquatheit oder Korrespondenz. Was korrespondiert mit wem, kann man sich fragen. Korrespondenz ist eine Relation. Haben Sie eine Idee, was korrespondiert mit was? Ja?
Also ich denke eine Aussage,
ja. Genau. Genau, das gibt es auch schon früher. Aber viele sagen, bei Aristoteles gäbe es das zum ersten Mal. Man könnte auch sagen, das ist die Deckungsgleichheit von Sein und Schein. Also so wie es mir scheint, so ist es wirklich. Also es ist nicht nur Schein, sondern es ist Sein. Also Erscheinung und Wirklichkeit fallen zusammen. Unser Verstand ist die Adäquationstheorie, die wir bei Thomas von Aquin dann häufig finden, sagt, unser Verstand, unsere Erkenntnis, die wird der Sache gerecht, sie gleicht sich ihr an. Kann man sich fragen, inwiefern können sich so zwei verschiedene Sphären wie Denken und Sein oder Denken und Tatsachen, inwiefern können die sich annähern? Das sind doch zwei ganz verschiedene Sphären. Also man muss sich immer fragen, was gleicht sich da wem an? Sie haben richtig gesagt, Korrespondenz ist eine Aussage, dass irgendetwas so ist, die entspricht der Wirklichkeit. Also sie trifft zu, es ist eine Tatsache und sie verfehlt die Wirklichkeit nicht. Natürlich kann man sich immer fragen, wie genau muss so eine Korrespondenz aussehen? Wie korrespondiert genau eine Aussage mit der Wirklichkeit, mit dem Sein? Ja? Wird sie in Deckungsgleichheit gebracht? Ist es eine Strukturanalogie? Dann wäre es so ein Tertium Comparationis. Also dann hätten wir die Wirklichkeit, wir hätten das Urteil und die beiden Ebenen würden sich durch eine Strukturgleichheit ähneln oder korrespondieren. Dann hätten wir praktisch so ein drittes Bindeglied, das wäre dann die Struktur, die die beiden miteinander zusammenbringt. Dann haben wir so ein drittes. Was ist das dritte? Also Sie sehen, hier gibt es schon ganz, ganz verschiedene Fragen. Also die Korrespondenztheorie der Wahrheit hat ihre Probleme. Dann gibt es noch die Kohärenztheorie der Wahrheit. Haben Sie eine Idee, was könnte damit gemeint sein, mit einer Kohärenztheorie der Wahrheit? Ja. Genau, genau. Also völlig richtig, ich habe eine Theorie, können wir auch eine Theorie sagen, ein System von Meinungen oder von Propositionen als von Aussagen und dann sehe ich aber hoppla, dieser Satz Nummer 3 und der Satz Nummer 5, die sind kontradiktorisch, also Satz 3 ist A und Satz 5 ist formalisiert non A. Dann folgt daraus ein Widerspruch, ist das ganze System falsch. Also wenn man sagt, von Theorien spricht, dann müssen die einzelnen Bestandteile der Theorien, die müssen miteinander irgendwie harmonisieren. Die dürfen sich nicht widersprechen, muss kohärent sein. Also eine Theorie oder die Wahrheit muss Aussagen enthalten, zum Beispiel jetzt vor Gericht. Wenn jetzt einer sagt, der sich verteidigt, ich sage die Wahrheit. Und warum sage ich die Wahrheit? Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Ich erzähle Ihnen jetzt, wie es war. Und dann sagt der Richter, der dann darüber urteilen muss, der muss schauen, ist diese Erzählung, ist diese Narration, ist die kohärent, ist die konsistent? Also Kohärenz, Konsistenz. Ist das überzeugend? Ist das in sich stimmig? Oder gibt es da Widersprüche? Das ist jetzt ein Vergleichspunkt. Ne? Und der Richter wird die Wahrheit der Aussage sicherlich nicht absolut objektiv klären können, aber er wird Anhaltspunkte dafür haben, ob sie plausibel sind oder nicht. Und sie wird umso plausibler, umso eher wahr sein, je kohärenter, je stimmiger, passender die einzelnen Sätze dieser Erzählung sich in das gesamte System, die gesamte Story fügen. Es muss einfach alles auseinander irgendwie zwingend hervorgehen. Das wäre so eine These. Also das ist eine Kohärenztheorie der Wahrheit, ja?
Ich glaube, ich mache jetzt einen Fass und Boden. Ich wollte bloß zur Semantik fragen, dürfte man von Deckungsgleichheit sprechen?
Ja, also bei Korrespondenz schon, weil schauen Sie, man muss ja fragen, was korrespondiert da mit was? Also ein Satz. Eine Aussage korrespondiert mit der Wirklichkeit. Es gibt bei Ludwig Wittgenstein eine Abbildtheorie der Sprache. Er sagt, also es gibt das logische Bild. Also eine Aussage ist wahr, wenn das logische Bild getroffen wird. Also ein Satz bildet in seiner Semantik, in seiner logischen Struktur die Welt ab und die Welt ist die Tatsache. Also Tatsache und Satz, die haben eine logische Äquivalenz, eine logische Analogie, eine logische Strukturidentität. Und dann muss man sich fragen, aber was ist dann diese Struktur? Also was ist dann dieses, was die Identität erst herstellt, sozusagen, dieses Zwischen... Ja, also genau, also mit der Sprache ist immer ganz, ganz schwierig. Ich wollte nur sagen, das ist ein Problem der Korrespondenztheorie der Wahrheit, dass man sich fragt, was ist eigentlich Korrespondenz, was korrespondiert da, auf welcher Basis? Und wenn man sagt, diese Adäquationstheorie, die ganz ähnlich ist, dass man sagt, der Intellekt gleicht sich dem Sein an oder den Dingen, dann muss man sich fragen, wie kann sich etwas Kognitives, etwas Epistemisches, etwas Ontologischem angleichen? Da haben wir wieder so die Frage, es muss auf Basis eines Dritten, weil sie strukturanalog sind. Was ist dieses Dritte? So, also, oder wie können sich verschiedene Sphären überhaupt angleichen? Wie können epistemische Dinge, also geistige Dinge und ontologische, science-mäßige Dinge zusammenkommen? Das ist nicht ganz klar. Also so eine Korrespondenztheorie der Wahrheit muss sich gefallen lassen, dass man sagt, das ist sehr metaphorisch. Das ist sehr metaphorisch. Ja, Angleichung, das ist ein uneigentlicher Ausdruck. Da gleicht sich gar nichts an. Ja, sowas könnte man der vorwerfen. Sie haben sich noch gemeldet, ja? Völlig richtig.
Und in diesem Fall wäre es dann der Fall, dass ich meine eigene Wahrheit sozusagen erschaffen habe.
Ja, ich glaube nicht, dass Sie Ihre eigene Wahrheit erschaffen hätten, sondern Sie hätten mich sehr treffend getäuscht, indem Sie eine so kohärente Theorie entwickelt hätten, die aus Ihrer Perspektive natürlich falsch ist. Sie wollen mich natürlich täuschen, aber Sie sagen richtig, es gelingt immer mal wieder. Also entweder ich bin besonders blöd, gibt es auch blöde Richter, oder es gibt gescheite Richter, die einfach nicht so gescheit sind wie derjenige oder diejenige, die lügt. Und es gibt in der Geschichte sehr viele Fälle in den Nachrichten, dass einfach da gewisse Menschen, Personen so clever getäuscht haben, dass der Richter gesagt hat, das war so, oder die Jury gesagt hat, das war so konsistent, so kohärent, das hat so gut gepasst, er muss die Wahrheit sagen oder sie muss die Wahrheit sagen. Also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Das Problem einer Kohärenztheorie der Wahrheit ist die, dass es auch im Falschen Kohärenz geben kann unter Umständen. Also auch in der Nichtwahrheit können wir Kohärenz erzeugen. Kohärenz scheint nicht genug zu sein, damit etwas wahr ist. Es ist möglich, dass etwas kohärent ist, aber nicht wahr ist, wie man häufig eben vor Gericht feststellt. Oder es ist noch ein Fall möglich, dass man verschiedene kohärente Systeme hat, die gleichermaßen kohärent sind, aber sich teilweise vielleicht sogar kontradiktorisch widersprechen oder konträr zueinander sind, sodass man dann, ja, aber dass man dann sagen müsste, also eins von beiden kann nur wahr sein, die widersprechen sich kontradiktorisch, die zwei Systeme, sind aber beide gleichermaßen kohärent. Daraus folgt, dass Kohärenz nicht das Kriterium für Wahrheit offensichtlich sein kann. Das ist ein Einwand gegen diese Kohärenztheorie. Jetzt hatten Sie sich gemeldet. Richtig. Und noch ein wichtiger Punkt, der mir dabei kommt, ist, wenn Sie sagen, es scheint mir, wenn Sie ein Urteil so formulieren, also Sie können ja Urteile so formulieren, A ist der Fall, ja, A ist der Fall, dann kann dieses Urteil wahr oder falsch sein. Wenn Sie aber sagen, es scheint mir, dass A der Fall ist, dann kann dieses Urteil eigentlich gar nicht falsch sein. Wenn Sie tatsächlich, wenn es Ihnen so scheint, weil, ich meine, ob es so scheint, das ist der Fall. Davon hängt er nicht mehr ab, es hängt ja nicht mehr davon ab, ob A der Fall ist, sondern nur, ob es Ihnen so scheint. Also Sie können ein Urteil A immer so reformulieren, es scheint mir das A, und dann sind Sie wahrheitsmäßig auf der sicheren Seite. Nur das Problem ist, Sie sagen nichts über A aus, weil Sie nur das über das aussagen, was Ihnen scheint. Richtig, aber es ist ein guter Punkt, dass man über dieses Scheinen sich ein bisschen dieser Wahrheitsproblematik entziehen kann, aber dass sich wiederum einkauft, dass man nichts Sachhaltiges mehr sagt, sondern nur noch etwas über seinen Bezug zur Sache. Also es ist nicht mehr die Sache dann das der Punkt, sondern der eigene Bezug zur Sache. Ja? Sie noch? Ja? Richtig.
Und dann muss man darüber hinausgehen. Aber ich denke, dass oder der Stand der Mathematik im späten 19. Jahrhundert ist ja auch so, es ist alles wunderbar kohärent, aber ob das tatsächlich wahr ist, also in sich widerspruchsfrei oder ob es nur kohärent scheint, also das ist auch ein fast der Vertrag, also war ja auch eine Frage. Und ich denke, es ist auch eine ganz wichtige Frage, wie groß so also ein Kalkül dann ist. Ich meine, eine Aussage für sich alleine ist ja immer kohärent. Thank you. desto schwieriger es sozusagen ist, das Ganze zu überblicken und darauf sozusagen dann Widersprüche abzuleiten aus diesem System, desto plausibler mag so ein System, also so ein kohärentes System ja auch
Richtig. Und ein weiteres Problem dieser Kohärenztheorie ist natürlich auch das, wie Sie schon sagten, ansetzen, dieses System dreht sich nur um sich selbst. Sollen wir das Fenster zumachen? Ach so, okay. Gut, sonst ist es temperaturmäßig okay, ja. Sie sagen, wenn es zu heiß oder zu warm ist, Sie müssen sich melden, gell? Sie müssen sich melden. Das Problem ist, nach einer Kohärenztheorie der Wahrheit dreht sich das Ganze nur in diesem System. Es geht um diesen Holismus, sagt man auch, also um das Ganze. Das System als Ganzes muss stimmig sein. Aber man fragt nicht danach, ob dieses System auch irgendwie geerdet ist, ob es wirklich mit der Wirklichkeit zusammenhängt. Das System schwebt da irgendwie herum, es ist in sich total wohlgefügt, abgerundet wie so eine schöne Kugel, die da so rumschwebt, das ist kohärent, aber die Kugel ist nicht gebunden an die Wirklichkeit. Wir können uns verschiedene Dinge konstruieren, die total in sich stimmig sind, aber sie sind nicht in Deckung zu bringen mit der Wirklichkeit. Und da hat dann natürlich die Korrespondenztheorie wieder einen großen Vorteil. Mir scheint dennoch die Korrespondenztheorie hochproblematisch zu sein, weil sie, das ist so eine Vermutung, da müssen wir noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, weil sie, wie mir scheint, zirkulär ist, weil sie Wahrheit irgendwie schon voraussetzt in einer gewissen Form. Aber darüber müssen wir dann noch ausdrücklich sprechen. Jetzt hatten Sie sich gemeldet und noch jemand hier vorne. Genau, erst Sie noch, ja.
Aber die Frage ist jetzt, wenn ich eine rein mathematische Wahrheit formuliere, gibt es denn überhaupt irgendeine Tatsache, der sich entsprechen muss?
Genau. Guter Punkt. Was sagen Sie? Also die Frage war die, wenn wir von Sätzen sprechen oder von Theorien, die können korrespondieren einer Welt, einer der Tatsache. Wie ist es in der Mathematik mit mathematischen Wahrheiten? Trifft eine Korrespondenztheorie auf mathematische Sätze zu? Mit was können mathematische Wahrheiten oder Sätze, die wahr sind, korrespondieren? Auf was können sie sich beziehen?
Also man kann jetzt einfach die Mathematik auf die Realität beziehen und zum Beispiel aus einer Rechenaufgabe mit 2 plus 2 gleich 4 zwei reale, ich sag mal, in der Wirklichkeit existente Gegenstände beziehen.
Genau, also das Problem ist das, offensichtlich der Kommilitone weist darauf hin, es gibt Fälle von Wahrheit, die keiner Korrespondenz bedürfen, zumindest prima facie auf den ersten Blick, sondern die vielleicht sogar, wo das reicht, oder Konsistenz, wo so ein starkes logisches Kriterium hinreichend ist für Wahrheit, für absolute Wahrheit, wie wir so schön sagen, und wo die Korrespondenz gar nicht mehr sein muss. Das ist eine ganz spannende Frage. Jetzt hatten Sie sich ganz hinten gemeldet noch, ja. Funktionalismus, meinen Sie? Ach so. Ja, Funktionalismus ist eher ein Bereich aus der Philosophie des Geistes. Also Funktionalismus geht in diesen Positivismus, dass man schaut, wie sich etwas äußert und damit will man keine Wesensaussagen mehr verbinden, wie etwas eigentlich ist, sondern man schaut auf diese äußeren Funktionen, auf die von außen feststellbaren Phänomene. Deswegen würde ich jetzt Funktionalismus nicht damit zusammenbringen. Ich glaube, Funktionalismus ist eher eine Sache der Philosophie des Geistes und Wahrheit, das ist auch eine spannende Frage, Wahrheit, ja, welcher philosophischen Disziplin ist Wahrheit eigentlich zuzuordnen. Das hätten wir uns auch noch, oder können wir uns auch noch ganz kurz fragen, weil Philosophie des Geistes, da wäre das zu schwach. Also wenn man sagen würde, Wahrheit fällt in den Bereich der Philosophie des Geistes, der Kognitionswissenschaft, dann würde man sagen, ja, das ist eine psychologische Theorie. Wir wollen aber doch wissen, was Wahrheit wirklich ist. Dann könnte man sagen, ja gut, dann ist es die Ontologie, die Lehre vom Sein. Manche Philosophen sagen, Wahrheit ist der Ontologie zuzuzählen. Und manche Philosophen sagen, Wahrheit ist der Logik zuzuzählen. Also ich denke, zwischen Logik und Ontologie, da ist irgendwie dazwischen. Manche würden auch noch sagen Semantik, aber Semantik kann man wieder zur Logik zählen, Sprachphilosophie kann man zur Logik irgendwie zählen, wenn man ganz reduktionistisch ist. Also zwischen Logik und Ontologie, da ist irgendwie Wahrheit zu verorten. Natürlich spielt die Philosophie des Geistes eine Rolle, weil es geht natürlich immer um die Bezugnahme zur Wahrheit. Wenn wir von der Adäquatio, der Angleichung des Geistes an die Wirklichkeit sprechen, dann ist da wiederum ein Aspekt der Philosophie des Geistes Spiel, aber nicht so zentral wie in der Ontologie und der Logik. Ne? Jetzt hatten Sie noch einen Punkt und dann müssen wir weitergehen. Hm, hm. Ja, das ist eine interessante Frage. Sie fragen jetzt, wenn ich Sie recht verstanden habe, nach dem Zusammenhang der zwei Theorien. Sie würden sagen, die Korrespondenztheorie schließt die Kohärenztheorie ein, setzt sie voraus, ja? Ja, das ist eine spannende Frage. Also, wie sich beide Theorien zueinander verhalten, ob die jetzt ausschließlich sind, ob die sich einschließen, ob, wie Sie sagen, die Korrespondenztheorie die Kohärenztheorie irgendwie voraussetzt, irgendwie einschließt, über sie hinausgeht, ist eine ganz spannende Frage. Oder man kann sich noch eine Frage stellen, gibt es nicht auch Theorien, die beide gleichermaßen enthalten? Also die praktisch, und das ist so ein bisschen der Punkt, den Sie gebracht haben mit der Mathematik, wo die Kohärenz, die Korrespondenz mit sich führt. Ja, wo die Kohärenz praktisch diese starke Entsprechung dieses Entsprechen des sich selbst Entsprechens, da kommt also eine selbstreflexive Dimension ins Spiel, wo praktisch Kohärenz Korrespondenz ist, weil es eine selbstreflexive Angelegenheit ist. Und wir werden sehen, dass bei Hegel, dem drittletzten Denker, den wir behandeln werden, dass bei dem es gerade so ist, dass der eine Kohärenztheorie der Wahrheit vertritt, die aber letztendlich die ganzen Erfordernisse der Korrespondenztheorie erfüllt, weil es um selbstreflexive Strukturen geht. Etwas bezieht sich auf sich selbst und verifiziert sich, es korrespondiert mit sich selbst, es kommt mit sich selbst in Einklang. Diese ganze Subjektivitätstheorie des deutschen Idealismus, die findet in Hegel ihren Gipfelpunkt. Jetzt eine letzte Meldung dazu, dann müssen wir weitergehen. Ja. Ja, also ein ganz spannender Punkt. Wir müssen leider jetzt hier abbrechen. Sie können gerne in der Diskussion auf dem Blog gerne das fortführen. Also Mathematik ist ein wirklich interessanter Fall. Wir werden leider nicht auf Sie eingehen. Aber wir werden bei Hegel so einen Punkt in dieser Art haben und vielleicht am Ende noch ein bisschen Exkurs machen können. Ich habe dann noch so eine Idee gehabt, dass man noch von einer Authentizitätstheorie der Wahrheit sprechen könnte. Das ist dann dieser moralische Fall. Sie kennen diesen Spruch, echtes Gold, wahres Gold, echtes Gold. Oh, das ist ein falscher Mensch, das ist ein ganz falscher Mensch. Also solche Redeweisen gibt es. Ich weiß nicht, den habe ich jetzt so erfunden, diesen Begriff, also diesen Terminus, den gibt es so nicht. Wir müssen schauen, ob der sich irgendwie bewährt, weil ich glaube, dass das auch noch ein wichtiger Punkt ist, etwas authentisch. Ne? Da geht es dann um Vollzüge der Freiheit und nicht mehr um bloße Gegenstände. Also es ist etwas anders, ob wir über Gegenstände sprechen im Sinne der Wahrheit oder ob wir über Menschen sprechen, über freie Wesen im Sinne der Wahrheit. Und mir scheint, dass der dritte Punkt dann zutrifft, wenn wir über Menschen sprechen und nicht nur über Dinge oder Sachverhalte oder Tatsachen. Aber den können wir ein bisschen einklammern. Das nur vorausgeschickt, dann noch zusammenfassen. Es geht ja immer, unser Seminar geht immer bis 14 Uhr 00. Aber wenn Sie gehen müssen, können Sie gerne. Ich muss leider, weil ich im nächsten Jahr eben einige Sitzungen ausfallen lasse, jetzt hier mehr machen, um es auszugleichen. Ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt eine epistemologische Dimension der Wahrheit. Das ist diese Bezugnahme bei der Korrespondenz oder Adäquation. Es geht um ein Subjekt, was etwas erkennt und das, was es erkennt, das ist ihm irgendwie entgegengesetzt. Und es muss irgendwie überbrückt werden. Das wäre diese epistemologische Dimension. Und es gibt eine ontologische Dimension der Wahrheit, dass man sich fragt, ja, was kann eigentlich wahr sein? Was ist der Gegenstand der Wahrheit? Einmal, was ist das Subjekt der Wahrheit? Also was nimmt da Bezug auf? Und die zweite Frage, auf was wird da Bezug genommen? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte sagen, wahr sein können Dinge. Das ist ein ontologischer Wahrheitsbegriff, problematisch. Wir haben jetzt hier gesehen, wahr sind eher Urteile oder Sätze, Behauptungen. Ja? Könnten Sie sich fragen mal zu Hause, kann eine Frage wahr oder falsch sein? Das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, können Sie überlegen. Können Fragen wahr oder falsch sein? Ganz schwierig. Was kann alles wahr sein? Sätze, Behauptungen, aber nicht alle Arten von Sätzen. Es muss offensichtlich eine bestimmte Struktur gegeben sein, damit etwas in der Sprache wahr oder falsch sein kann überhaupt. Also das ist die ontologische Frage, was ist Gegenstand der Wahrheit? Was kann wahr oder falsch sein? Sätze, Dinge, können Dinge wahr oder falsch sein? Das ist eine Frage. Können Menschen wahr oder falsch sein? Muss man sich alles fragen. Das ist die ontologische Frage. Wir haben uns jetzt vor allem auf Urteile bezogen. Und die logische Dimension natürlich auch noch. Solche Fragen wie Kontradiktion, gibt es noch ein drittes außer wahr und falsch? Das ist eine logische Dimension, die auch die Semantik betrifft von Sätzen. Also diese drei Dimensionen, finde ich, sind ganz wichtig für die Wahrheit. Das wäre im ersten Fall die Philosophie des Geistes, ganz allgemein gesagt. Das wäre die Ontologie oder Metaphysik und das wäre die Logik oder Sprachphilosophie. Ich glaube, dass die Wahrheit diese drei Bereiche umgreift, aber vor allem bei B und bei C anzusiedeln ist. Das ist meine These, wir können darüber noch diskutieren. Also diese drei Dimensionen sollten Sie immer berücksichtigen. Was ist der Zugang, Subjektivität zur Wahrheit? Was ist das, auf was Bezug genommen wird? Sind das Sätze, sind das Dinge, Menschen? Und wie ist die Logik, wie ist die Struktur dieser Bezugnahme? Ja, Frage, können wir Wahrheit definieren? Die möchte ich Ihnen auch eher mitgeben. Können wir Wahrheit definieren? Überlegen Sie sich das mal, das ist eine ganz schwierige Frage. Kann Wahrheit definiert werden? Oder setzt die Definition der Wahrheit nicht immer schon Wahrheit voraus? Weil um etwas definieren zu können, wir doch Wahrheitsansprüche immer schon erheben können. Müssen, spannende Frage, kann man Wahrheit überhaupt definieren? Das möchte ich Ihnen mitgeben. Dann möchte ich in den letzten 5 Minuten noch kurz auf das Formale zum Seminar eingehen. Sie finden aber auch alles auf diesem Philocast-Blog. Also Sie finden alle Dokumente, auch im LSF-System, auch diese Dinge zum Formalen. Ich habe immer eine Sprechstunde freitagnachmittags. Wenn Sie kommen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, können wir kurzfristig vereinbaren. Wer von Ihnen muss Hausarbeiten schreiben? Die meisten wahrscheinlich, oder? Einfach mal melden kurz. Ja, das müssen die meisten sein. Muss jemand ein Essay schreiben? Eine nur? Also nur eine? Oder wie ist das? Okay, dann muss ich nochmal mit Herrn Würwig sprechen. Ich glaube, Sie müssen, glaube ich, nur, Sie kriegen gar keine Note, gell? Sie kriegen nur bestanden, nicht bestanden, meines Wissens. Genau, das ist dann nur der Essay, gell? Genau, da muss ich noch mit Herrn Würwig sprechen. Wir klären das. Eine Liste mit möglichen Themen lasse ich herumgehen. Sie können sich das gerne selbst aussuchen, welches Essay-Thema Sie haben wollen. Bei den Essays werde ich noch mal fragen. Abgabefrist ist meines Wissens der 19. März 2018. Ich werde aber noch mal Herrn Würwig fragen, den Studiengangsberater. Ja, das wäre mir wichtig, dass Sie das also an mich schicken. Also das ist nicht mehr richtig. Also schicken Sie das einfach an meine E-Mail-Adresse digital. Sie brauchen das mir nicht ausdrucken. An meine offizielle E-Mail-Adresse schicken als PDF mit so einer kurzen Eigenständigkeitserklärung am Ende. Da muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie eben nur Verlängerung bekommen können, wenn Sie einen Attest vorlegen. Das muss eben rechtzeitig vorliegen. Dann Schriftart 12 Punkt. Schriftgröße 12, 10 für die Fußnoten, am besten Blocksatz und 1,5-facher Zeilenabstand. für die Fußnoten genügt. Einfacher Zeilenabstand und bitte gründlich lesen den Essay. Ich habe das alles im Internet, Sie brauchen es nicht dokumentieren. Ich habe es alles im Internet. Gründlich, also bitte achten Sie vor allem auf die Kommasetzung. Da passieren so viele Fehler in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Also vor solchen unterordneten Konjunktionen wie weil, das, obwohl, in dem und so weiter. Sollten Sie immer ein Komma setzen, ist ganz wichtig, weil solche Kommas einfach die Logik, die Struktur eines Textes ganz entscheidend beeinflussen, weil Sie dann Ordnungsverhältnisse kennzeichnen, indem Sie ein Komma setzen. Das folgt jetzt daraus oder das ist dem untergeordnet. Ganz wichtig, Kommas zu setzen. Titelblatt, also einen Titel geben Sie einen provokativen, pointierten Titel, der was aussagt, und geben Sie Ihre Informationen hier noch an auf diesem Titelblatt, Ihre Semester, Ihr Studiengang, Ihre E-Mail-Adresse, Datum und so weiter. Ein Inhaltsverzeichnis können Sie auch voranstellen bei dem Essay. Und vergessen Sie nicht, eine schöne Einleitung zu schreiben. Ein Problem, da komme ich aber noch drauf, ist ganz wichtig, Sie müssen ein Sachproblem müssen Sie ins Zentrum setzen. Also nicht nur wiedergeben, was sagt jetzt der Platon da über die Wahrheit, sondern vor welchem problematischen Hintergrund befasst er sich mit der Wahrheit. Ja? Was ist das systematische Sachproblem? Und das können Sie am besten mit einer Leitfrage angeben. Also hier, mit einer Leitfrage. Sie schreiben in der Einladung, ich möchte mich im Folgenden mit dieser Frage beschäftigen. Das ist ein Problem und deswegen widme ich mich dem Text. Im Idealfall haben Sie eine argumentative Struktur, dass es ein Gedankengang ist, also der eine Teil der Arbeit des Essays folgt aus dem vorhergehenden, einer gewissen zwingenden Logik. Sollte schön kohärent sein, ne? Sie müssen eine wahre Arbeit schreiben, einen wahren Essay, denn der Kohärenztheorie der Wahrheit Genüge tut und einen Gedankengang abbilden. Ja, genau, Literaturnachweis können Sie auch mit Kürzeln, mit Kurztiteln geben, sonst ein ganz normales Literaturverzeichnis. Nach diesem Schema, das können Sie aber auch flexibel gestalten, Nachname, Vorname, Titel und so weiter. Muss halt einheitlich sein, wieder kohärent im ganzen Kontext des Essays. Sie sollten nicht unterschiedlich zitieren im selben Essay. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.